Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen mit Andreas Hensing.
Früher, da war doch alles einfacher. Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, in der man bei der Anschaffung eines Telefons nur die Wahl hatte zwischen Schwarz oder Elfenbein? Dafür serienmäßig mit eingebauter Wählscheibe. Ein Ortsgespräch kostete damals, wenn ich mich recht erinnere, 18 Pfennig. Ferngespräche wurden nach Zeit abgerechnet und waren ziemlich teuer. Diese Ära der Kommunikation habe ich gut 20 Jahre miterlebt. Dann kam die Revolution in Form eines Tastentelefons, das man ab 1977 erwerben konnte. Sogar die Farbpalette hatte sich wesentlich erweitert, also so ganz wesentlich war sie denn doch nicht. Ich kann mich an Bahama-Beige, Grün und Dunkelrot erinnern. Wir hatten es in Grün. Damals, also 1977, gab es in Österreich und der Schweiz sogar schon Mobiltelefone. 1981 in Österreich sogar mit 1000 Teilnehmern. Deutschland hinkte kommunikationstechnisch also etwas hinterher. Aber man hatte ja schon das Tastentelefon. Immerhin. So richtig aufgeholt hatte Deutschland im Bereich Mobilfunk 1985 mit der Einführung des analogen C-Netzes. Ich war übrigens stolz wie Bolle, als ich in meinen allerersten Dienstwagen 1990 ein C-Netz-Telefon installieren durfte. Es war ein Mercedes 190e mit 2,3 Liter Motor. Mein damaliger Geschäftsführer in der Plaut-Personalberatung an der Düsseldorfer Kö, der hatte das Unternehmen Hals über Kopf verlassen. Ich blieb als einziger Berater zurück, aber er hatte auch das Mobiltelefon zurückgelassen, das in seine S-Klasse vorher fest verbaut war. Zum Glück hatte mir der Gesellschafter in der Frankfurter Zentrale erlaubt, das Telefon in meinen Dienstwagen einbauen zu lassen. 12.000 D-Mark hatte das Ding damals gekostet. Wie teuer die Gespräche waren, weiß ich nicht. Ich musste sie ja nicht bezahlen. Die analoge Mobilfunk-Ära hielt in Deutschland nicht so lange an. Gerade mal bis 1992, als die Telekom ihr D1-Netz und Mannesmann Mobilfunk das D2-Netz in Betrieb nahmen. Größter Vorteil? Man bekam wenigstens ab und zu eine Verbindung zustande und die Geräte konnte man in die Tasche stecken und günstiger waren sie auch. Dann ging alles ganz schnell. 1996 brachte der finnische Mobilfunkhersteller Nokia das erste Smartphone auf den Markt, den Nokia 9000 Communicator. Ein Büro im Westentaschenformat, wie es damals hieß. Obwohl es damals noch nicht Smartphone hieß, den Begriff hatte Ericsson 1999 geprägt. Gut 10 Jahre nach dem Nokia Communicator betrat Steve Jobs mit seinem iPhone die Weltbühne und verhalf Smartphones zum Durchbruch. Wir reden also von 2007. Damals von der Kommunikationswelt noch unbemerkt, hatten wieder zwei Skandinavier im Jahre 2003 Skype Technologies gegründet, mit dem ersten Instant Messaging Dienst unter anderem für Bildtelefone und Dateiübertragung. 2011 wurde der Laden dann von Microsoft übernommen. Ich hatte zu der Zeit den subjektiven Eindruck, dass Skype ein Monopol hatte. Für Videoanrufe hatte sich der Begriff Skypen in ganz Deutschland etabliert, nach dem Motto, komm, lass uns morgen mal skypen, passt dir 15 Uhr? Gut, die Übertragungsqualität war anfangs überschaubar, aber immerhin konnte man sein Gegenüber sehen, überall auf der Welt. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass Zoom auch schon 2011 gegründet wurde. Allerdings kamen die Chatfunktion für Videoanrufe und die Unterstützung von Webinaren und offenen Videokonferenzräumen erst 2014 dazu. Voice-over-IP-Anrufe, also das Telefonieren über das Internet, werden seit 2018 von Zoom unterstützt. Wir befinden uns jetzt also in einer digitalen Kommunikationswelt. Und das noch gar nicht so lange. Wieder im Verborgenen wurde 2002 die Firma TriCat in Augsburg gegründet und wurde so peu à peu zu einem marktführenden Unternehmen im Bereich von virtuellen 3D-Lern- und Arbeitswelten. Für mich persönlich ein echter Durchbruch, den ich schon lange vor Corona kennenlernen durfte. Es war 2017 auf meinem ersten Barcamp in Hamburg-Wilhelmsburg. Dort hatte ich eine Präsentation der WBS LearnSpace 3D mitgemacht. Eine fiktive Lernwelt, die von TriCat entwickelt wurde. Ein Seminargebäude, in dem ich mich durch meinen Avatar vertreten lassen kann, als Teilnehmer oder als Dozent, je nachdem, welche Rolle ich einnehme. Ich habe mittlerweile auf der Plattform 3 unterschiedliche Gebäude zur Auswahl. In den Gebäuden kann ich mich genauso bewegen wie auf einem normalen Campus. Ich betrete das Gebäude, checke am Empfang ein, gehe in den Veranstaltungsraum, arbeite in Gruppenräumen oder in Einzelbüros, hole mir aus der Bibliothek meine Arbeitsunterlagen, treffe mich mit Kommilitonen oder Kollegen in den Pausen zum Plausch in der Lounge oder auf der Dachterrasse. Mittlerweile finden ganze Masterstudiengänge auf dieser Plattform statt. Auch ich habe selbst Workshops im WBS LearnSpace 3D durchgeführt. Fast wie im wirklichen Dozentenleben. Natürlich erinnert diese Umgebung sehr stark an virtuelle Spielewelten. Aber gerade für die Gamer-Generation ist es doch völlig normal, sich in virtuellen Welten zu bewegen, um Fußball zu spielen oder epische Schlachten auszufechten. Real ist es zwar nicht, dafür aber virtuell und live gegen Gegner aus der ganzen Welt. Für mich war es anfangs gar nicht normal. Ich bin Baujahr 1954 und habe noch nie ein richtiges Videospiel gespielt. Trotzdem habe ich mich in dieser virtuellen Welt sehr schnell zu Hause gefühlt. Es ist wirklich fast wie im echten Leben. Man braucht auch keine VR-Brille. Ich meine, die möchte ich auch garantiert nicht den ganzen Tag auf der Nase haben. Anfangs war ich vielleicht ein wenig zu optimistisch und habe geglaubt, meinen eigenen Avatar nutzen zu können. Also habe ich mich bei einem Dienstleister 360 Grad, also von allen Seiten und von oben einscannen lassen. Mein eigener Avatar aus dem 3D-Drucker steht jetzt bei mir im Arbeitszimmer. Leider nicht im virtuellen Seminarraum. Technisch wäre es eigentlich kein Problem, aber die Datenmengen würden bei den meisten Teilnehmern das WLAN und die Rechnerkapazität sprengen. Denn doch lieber mein eigens von mir erstellter Avatar, der zugegebenermaßen auch etwas jünger aussieht. Wie ein Studium auf dieser Plattform abläuft, das werde ich in einer späteren Podcast-Folge beschreiben. Aber die meisten Kommunikationsplattformen sind doch eher zweidimensional, wie damals Skype. Im Titel zu dieser Folge habe ich von der Qual der Wahl gesprochen und es stimmt. Mittlerweile haben Skype, Zoom und Co. Konkurrenz bekommen. Ich habe zwar einen ganz guten Marktüberblick, aber der kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Wie viele sind es auf dem deutschen Markt jetzt? 20 Anbieter? Keine Ahnung. Und als Trainer und Speaker habe ich auch nicht wirklich eine Wahl. Wie heißt es so schön? Des Brot ich ess, des Lied ich sing. Ich muss also die Plattform nutzen, die mein Auftraggeber zur Verfügung stellt. Und das war bei mir natürlich Zoom, aber auch Big Blue Button, Adobe Connect oder Microsoft Teams. Aber es gibt ja noch zahlreiche andere Anbieter. Vitero, GoToWebinar, EduDip, U-Link, Google Meet und. Vielleicht sollten Sie sich bei der Auswahl einer Plattform einmal fragen, welche Rolle der Datenschutz bei Ihnen oder in Ihrem Unternehmen spielt. Fast alle Anbieter haben ihre Server nicht in Deutschland, nicht in Europa. Wie gesagt, fast alle. Ich kenne drei Ausnahmen. TriCat Spaces und BBS LearnSpace 3D, aber über die habe ich ja schon gesprochen, und EduDip, eine Plattform, die ich erst kürzlich kennenlernen durfte. Wenn Sie zu den Menschen gehören, denen es egal ist, wo der Server steht, dann haben Sie wirklich die Qual der Wahl. Vielleicht schauen Sie ja danach, welche Plattform sich am Markt durchgesetzt hat. Die Zahlen dazu hat das E-Learning Journal erst kürzlich veröffentlicht. Nach deren Umfrage setzen die Unternehmen teilweise mehrere Plattformen ein und deshalb kommen auch mehr als 100% zusammen. Mit großem Abstand an der Spitze steht Microsoft Teams, das von 2/3 der befragten Unternehmen eingesetzt wird. Mit großem Abstand folgen Zoom und WebEx mit jeweils mehr als 31%. Was ich spannend fand, war die Tatsache, dass Adobe Connect mit knapp 9% ziemlich am Ende der Skala auftaucht. Die vorhin genannten Plattformen mit Server auf deutschem Boden sind in der Aufstellung nicht namentlich erwähnt. Sie finden sich sicher in den 8% andere wieder. Aber das kennen wir von den Parteien bei der letzten Bundestagswahl. Da hatten die anderen einen ähnlichen Wert. Für mich als Trainer, Dozent, Speaker ist es gar nicht so einfach, sich in neue Plattformen einzuarbeiten. Klar, meinen Bildschirm teilen kann ich auf allen Plattformen. Aber nur meine PowerPoint zu teilen, ist ja nicht wirklich spannend. Bei Seminaren geht es ja auch darum, die Teilnehmer aktiv einzubinden. Sich nur beschallen zu lassen, bringt nicht unbedingt den besten Lernerfolg. Mit einem Methodenwechsel kann ich zumindest die Aufmerksamkeitsquote hochhalten. Und dafür bietet sich zunächst einmal eine Befragung an. Die kann ich auf allen Plattformen durchführen, entweder über die Chatfunktion oder durch Umfrage- und Voting-Tools, die ich dafür nutzen kann. Zum Beispiel VoxR. Eine Lizenz kostet natürlich Geld, aber nur dann, wenn ich mehr als 20 Teilnehmer habe. Die Teilnehmer nehmen per Web-App an der Umfrage teil, entweder mit ihrem Smartphone, ihrem Tablet, Notebook oder PC. Mein Favorit, mein persönlicher Favorit bei der Darstellung ist die sogenannte Smart Cloud. Wenn man zum Beispiel die Teilnehmer nach Themen fragt, die für sie interessant sind, dann sieht man die Antworten in Form einer Wortwolke. Je mehr Teilnehmer sich für ein Thema entscheiden, je größer wird das entsprechende Wort in der Cloud. Wichtig in Bezug auf den Datenschutz ist auch die DSGVO-Konformität und da punktet VoxR. Erstens ist VoxR ein deutsches Unternehmen. Zweitens erfolgt keine Speicherung der IP-Adressen, das heißt, die befragten Teilnehmer bleiben anonym. Ein weiterer Anbieter ist Mentimeter. Die Anwendung kann ich entweder über PowerPoint laufen lassen, also jedenfalls, wenn ich Microsoft 365 nutze, oder als Web-App wie bei VoxR. Da muss ich natürlich zwischen Präsentationsprogramm und Browser jeweils umschalten. Mentimeter hat die meisten Diagrammtypen und Interaktionsmöglichkeiten. Einfach mal ausprobieren. Auch für Mentimeter gibt es eine eingeschränkte, kostenlose Version. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer dieser Anwendungen. Eine sehr schöne Übersicht bietet mein Speaker-Kollege Peter-Klaus Lamprecht, den ich auch schon zweimal zu einem Interview für diesen Podcast im Studio hatte. Einfach mal auf seine Homepage presentare.com schauen. Presentare übrigens mit AE. Was gibt es noch, um die Teilnehmer aktiv mit einzubeziehen? Zum Beispiel ein Whiteboard gemeinsam zu bearbeiten. Diese Möglichkeit bieten fast alle Anbieter von Kommunikationsplattformen an. Zum Thema Whiteboard muss ich wohl nicht sagen, das Thema ist sicherlich bekannt. Sollte kein Whiteboard verfügbar sein, könnte man gemeinsam an einer Mindmap arbeiten. Diese Arbeit findet außerhalb der Kommunikationsplattform statt und einer der Anbieter, den ich bei einer Hospitation selbst kennengelernt habe, ist mindmeister.com. Mindmeister zum Mitschreiben. Den Link setze ich einfach in den Chat. Es ist zwar nur in Anführungsstrichen ein Notbehelf, aber er funktioniert. By the way, ich greife an dieser Stelle noch eine Idee der Dozentin Lisa Kohler auf, bei der ich hospitiert hatte. Die Übertragung auf Adobe Connect lief nicht ganz ruckelfrei. Bei Videos, die sie häufiger mit eingeschoben hatte, hat sie uns deshalb auch den YouTube-Link geschickt. Einfach auf den Link klicken und schon läuft der Film. Ein paar Minuten später haben wir uns dann wieder auf der Plattform getroffen. Ich integriere meine Videos normalerweise in meine PowerPoint-Präsentation. Wenn aber die WLAN-Kapazität nicht ganz ausreicht, ist das mit dem YouTube-Link ein ganz guter Trick. Bei einem meiner letzten hybriden Vorträge in einem Rotary-Club habe ich hinterher das Feedback bekommen, dass mein Film, den ich am Schluss gezeigt habe, geruckelt hat. Außerdem war ich nicht störungsfrei zu hören, sondern nur sehr abgehackt. Und das mit der WLAN-Kapazität ist wohl in einigen Gegenden Deutschlands ein größeres Problem. So, jetzt hatten wir Chat, Umfrage- und Voting-Tools, Whiteboard und Mindmap. Was gibt es noch? In erster Linie natürlich Gruppenarbeit. Dazu brauchen wir sogenannte Breakout-Rooms oder Konferenzräume, auf die ich die Teilnehmer verteile. Sie sind dann unter sich und können eine Fragestellung bearbeiten, die anschließend im Plenum präsentiert und diskutiert wird. Leider bieten nicht alle Plattformen solche Räume an. Also, Möglichkeiten, die Teilnehmer zu beschäftigen, die gibt es reichlich. Ansonsten arbeiten alle Anbieter an neuen Features. Bei Microsoft Teams kann man neuerdings die Ansicht verändern. Die Teilnehmer sind ja nicht mehr in Kacheln zu sehen, sondern sitzen wie in einem Hörsaal, wobei ich hierbei auch die Hintergründe verändern kann. Apropos Hintergrund. Die Oberfläche ist bei den meisten Plattformen veränderbar, je nachdem, ob ein Sichtkontakt zu den Teilnehmern im Vordergrund steht oder die Präsentation, der Chat oder was weiß ich. Hier sollten Sie einfach mal ausprobieren, was möglich ist. Was möglich ist, zeigen auch zahlreiche YouTube-Videos, die Tutorials für die Nutzung der meisten Plattformen anbieten. Hier habe ich auch ganz viel gelernt. Diese Videos taugen sehr gut für die Einarbeitung in eine Plattform. Ja, was ist noch wichtig? Vielleicht die Finanzen. Wir sind es ja gewohnt, im Internet viele Angebote kostenlos zu erhalten. Aber längst nicht alle Plattformen sind es auch. Zum Beispiel kann ich Zoom kostenlos nutzen. Bis zu 40 Minuten pro Sitzung. Und danach? Danach muss ich mir einen kostenpflichtigen Account zulegen. Viele Anbieter nehmen Geld ab einer bestimmten Teilnehmerzahl oder sie sind insgesamt intransparent in Bezug auf die Kosten, wie zum Beispiel Vitero. Hier muss man sich also ein Angebot machen lassen. Meine Empfehlung zum Schluss ist ganz einfach. Wenn Sie mit einer Plattform zufrieden sind, wenn sie stabil läuft, wenn sie genug Interaktionsmöglichkeiten bietet, dann bleiben Sie ihr treu. Nutzen Sie sie einfach weiter. Wenn Sie für sich oder für Ihr Unternehmen eine neue, attraktive Plattform suchen, dann schauen Sie sich doch in den dreidimensionalen virtuellen Lernwelten um. TriCAD Spaces oder WBS LearnSpace 3D. Hier geht einfach alles, was Sie sich vorstellen können. Porsche hat sich zum Beispiel eine virtuelle Werkstatt bauen lassen, in denen die Teilnehmer lernen, bestimmte Wartungsarbeiten an einem Porsche durchzuführen. Richtig krass, wie im echten Leben. Zu der Plattform, die ich selbst nutze, also WBS LearnSpace 3D, zu der finden Sie auch ein kleines Video auf meiner Homepage unter LFU Virtuell. Und den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes.
Das war Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen. Präsentiert von Lerncoaching für Unternehmen, Ihrem Spezialisten für effizientes und nachhaltiges betriebliches Lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter lerncoaching-für-unternehmen.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.